Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Michael Kost, er ist Professor für politische Systeme der Bundesrepublik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich, da zu sein. Guten Tag.
Sie haben Ihre Professur in Lüneburg gerade erst angetreten,
ja.
Vor ein paar Wochen. Wir haben uns Ihre Webseite heute angeschaut, da fehlt ja noch ein Bild, da ist noch ein bisschen was zu tun.
Ja, daran können Sie ganz gut sehen, wie zentralisiert die Universität Lüneburg ist. Die Bilder werden nämlich vor einer grauen Wand in einem bestimmten Gebäude zu einem Termin pro Monat gemacht.
Oh.
Und ich habe jetzt immerhin schon meinen Termin gehabt, aber ich warte noch auf das Endprodukt.
Der Politikwissenschaftler Michael Koss ist bei uns an diesem Tag. Und Herr Koss, wir wollen den Tag sortieren. Dazu gehört der Bundesparteitag der Grünen. Die setzen den heute fort. Gestern schon hat Parteichef Habeck ein bisschen den Ton angegeben für das, was die Grünen erreichen wollen in Zukunft. Hören Sie mal rein.
Wir haben in den letzten Jahren so viel Hoffnung erweckt. Wir haben so einen Vertrauensvorschuss gewonnen. Jetzt in der nächsten Phase müssen wir aus Hoffnung Wirklichkeit machen.
Das war gestern. Heute will Habeck wiedergewählt werden, zusammen mit seiner Co-Vorsitzenden Baerbock. Wie schauen Sie auf diese zwei Jahre, auf die Hoffnungen, die die beiden geweckt haben?
Das ist ein bisschen eine wiederkehrende Geschichte bei den Grünen. Ich glaube, von Joschka Fischer stammt ja so der spöttische Bemerkung, dass die Grünen immer die Umfragen gewinnen und andere die Wahlen. Also Teil 1 haben sie jetzt mal wieder erledigt. Sie stehen so ein bisschen wie der Musterschüler vor der Lehrerin, der sein Hausaufgabenheft vorzeigt und sagt, alles gemacht, alles mit schöner Handschrift, jetzt bitte. Aber ich würde das jetzt gar nicht so abschätzig meinen, wie es möglicherweise klingt, weil das ist halt, was man tun kann in der Opposition. Und das haben die Grünen getan. Und ich glaube, das genau spricht aus dem Habeck-Zitat, was wir gerade gehört haben.
Und ist das umzusetzen in eine Realität, wenn man irgendwann mal regieren sollte? Weil darauf bereitet sich ja zumindest Robert Habeck offensichtlich vor.
Da würde ich Ihnen jetzt eine klassisch sozialwissenschaftliche Antwort geben.
Gerne.
Es kommt darauf an, um das aber natürlich ein bisschen zu konkretisieren. Also ja, man sollte schon inhaltlich Hausaufgaben machen. Das ist eine Lektion, die vielleicht die FDP in der einen oder anderen Legislaturperiode gelernt hat, dass es durchaus hilft, einen Plan zu haben, was man dann eigentlich machen will, wenn man an der Macht, an der Regierung ist. Nein, in dem Sinne, dass natürlich ungeahnte Ereignisse, und davon passieren ja in letzter Zeit immer mehr, einem den ganzen Plan verhageln können. Aber es ist kein Grund, ihn zu machen. Also ich denke, die Grünen sind da auf einem guten Weg. Und sie haben eben also eigentlich sowohl mit Herrn Habeck als auch mit Frau Baerbock zwei Politiker an der Spitze, die durchaus über ein Charisma verfügen. Also einfach unabhängig auch von Inhalten viele Leute ansprechen. Und von daher, die Grünen stehen gut da. Aber was das eben am Ende bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist unklar, zumindest für mich.
Wenn man auch sagt, dass die Grünen gut dastehen, muss man ja zumindest sagen, die drei letzten Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern haben gezeigt, die Grünen stehen eigentlich natürlich dann doch eher so an der 5%-Hürde. Also sind die Grünen dann tatsächlich auch noch eine in den vielen Regionen vertretene Partei tatsächlich?
Also das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich war insbesondere über die Thüringen-Wahl auch über das Ergebnis sehr überrascht im negativen Sinne. Aber ich habe jetzt über die Bundesebene gesprochen, die Umfragewerte sind top, die rekrutieren sich jetzt nicht aus allen Landesteilen gleichmäßig, das wird man sagen können, aber sie sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in allen Landtagen vertreten, in Thüringen war es zugegebenermaßen knapp und wie es sich für eine Partei, die jetzt noch nicht Volkspartei ist, das vielleicht werden möchte, aber den Status für sich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt wieder reklamieren kann, noch reklamiert, gehört, gibt es natürlich Regionen, in denen sie deutlich stärker sind und eben auch Regionen, in denen sie schwächer sind. Das wären dann insbesondere einige ostdeutsche regionale oder nicht Zentren, nicht städtische Landkreise. Ja.
Aber das ist nicht so wichtig, wenn man sagt, man will sich irgendwann auf bundespolitischer Ebene tatsächlich mal aus der Oppositionsrolle heraus bewegen?
Kommt darauf an, ob als Junior- oder Seniorpartner. Die Grünen, würde ich sagen, können da ja beides, sind für beides, haben für beides eine realistische Option. Und insbesondere als Juniorpartner einer Koalition ist es fast schon schädlich, würde ich sagen, wenn man nun überall sehr stark vertreten ist, weil man dann ja immer selber denkt, man sei ja eigentlich jeder Senior. Und sowas führt dann erfahrungsgemäß zu großen Konflikten. Schaffen Sie es eben noch, sei es in Ihren Hochburgen noch stärker zu werden oder die Zahl Ihrer Diaspora Wahlkreise zu verringern, dann stünde ihnen der Weg zum Seniorpartner offen. Aber ich glaube, auch die Grünen selber wissen, dass damit genauso viele Vor- wie Nachteile verknüpft sind und sehen das im Rahmen des Möglichen gelassen.
Aber Sie halten das für möglich, dass die Grünen tatsächlich Seniorpartner einer neuen Regierung sein könnten? Also dann auch tatsächlich stärker zumindest als die Sozialdemokraten, vielleicht sogar stärker als die CDU?
Also ich möchte sagen, stärker als die Sozialdemokraten. Ich wäre jetzt eher überrascht zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das nicht, auf Bundesebene nicht der Fall wäre bei einer nächsten Bundestagswahl. CDU, die ist ja gerade schon, also die scheint ja jetzt die Probleme der SPD geerbt zu haben, diese innerparteilichen Auseinandersetzungen, diese harten Fronten zwischen zwischen zwei Flügeln. Und das Ganze deutet ja eher auf Sinkflug hin gerade. Aber das ist natürlich hochspekulativ. Ich versuche mal, wenn ich überhaupt mir Gedanken über die Zukunft mache, mir die Vergangenheit, die Entwicklung in der Vergangenheit anzuschauen. Und natürlich, der Grünen nehmen da einen rasanten Aufschwung. Projiziert man den einfach so in die Zukunft mit allen Vorbehalten, ja, dann ist die Reise jetzt vielleicht nicht nach oben offen, aber kann auch an der Union vorbeiführen, ja.
Die Kritik an den Grünen ist oft, dass sie die Partei der Besserverdienenden sind, dass sie sich um Probleme kümmern, die meisten Leute gar nicht in ihrer reellen Welt wahrnehmen können. Teilen Sie diese Kritik?
Ich nehme sie auf jeden Fall auch wahr. Ich nehme sie wahr in Umfragen und ich nehme sie auch anekdotisch wahr. Ich saß neulich im Bus hier in Berlin und da war eine Kreuzung blockiert wegen einer Klimademo. Und ich kann jetzt leider, weil hier wahrscheinlich auch Jugendliche zuhören, gar nicht sagen, was da im Bus geurteilt wurde über diese, ein Wort ist mir noch in Erinnerung, das kann man hier noch zitieren, Klimadeppen. Also da sind ja auch viele Ressentiments. Claudia Roth bekommt Morddrohungen unterwegs. Aber ich denke, das gehört dann eben, sage ich mal, zum Geschäft. Wenn Sie wirklich am Zeitgeist entlang segeln, dann bekommen Sie eben auch die andere Seite mit.
Die Frage, die sich daraus für mich stellt, ist, ob die Grünen tatsächlich auch eine Partei sind, die Gesellschaft durch ihren ganzen Habitus, durch ihre Themen auch tatsächlich spaltet und dadurch in Regierungsverantwortung stehen kann. Natürlich kann sie das. Die Frage ist, ob sie das kann und das Land, das ja in vielerlei Hinsicht so aufgewühlt ist und so aufgehitzt debattiert, ob das zu einer Befriedung, also oder andersrum, wie sie zu einer Befriedung beitragen können.
Ja, danke, dass Sie nochmal nachfragen. Ich habe nämlich den Teil eben gerade auch unterschlagen. Verzeihung. Also nochmal dazu. Ich glaube, den Grünen geht es dahingehend gerade ein bisschen wie der SPD. Die machen eigentlich relativ viel für ihre Klientel und bei den Grünen hieße das übersetzt, die haben eigentlich relativ viel auch für die sogenannten Geringverdiener im Angebot. Aber es gibt da eindeutig eine andere Wahrnehmung, die man auch nachvollziehen kann, weil erstmal immer die Härten ankommen und dann kommen die ganzen Entlastungspläne. Das ist schön, wenn die Grünen jetzt Wohnen günstiger machen wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich die Mietsituation aber für viele so dar, wie sie sich darstellt. Und deshalb, glaube ich, können sie diese Vorbehalte zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur bekämpfen im Zeitverlauf, sage ich mal, wenn sie dann möglicherweise auch in die Lage kommen, ihre eigenen Programme umzusetzen. Und den Vorschuss, das wäre jetzt mein Argument, den Vorschuss, den sie dafür brauchen, bekommen sie wahrscheinlich eher tatsächlich von besser verdienenden Wählern. Aber das könnte sein, dass auf die Art und Weise gering verdienende Wähler herangezogen werden. Aber wieder sehr spekulativ zum jetzigen Zeitpunkt.
Herr Koss, wir haben gerade über die Grünen gesprochen, da ein bisschen schon gestreift, die CDU und die SPD, wie es den beiden geht. Und die haben nun zu Beginn dieser Woche die Einigung bei der Grundrente vollzogen. Ja, vollzogen ist jetzt wahrscheinlich das richtige Wort, vollzogen und gemeldet. Nach langen Diskussionen sind sie auf jeden Fall darauf gekommen. Und beide Parteien haben sich danach sehr zufrieden gezeigt mit dieser Einigung. Wir hören hier Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU und Manuela Schwesig von der SPD.
Deswegen sage ich, das ist jetzt eine Lösung, von der ich auch wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist ein System, das auch mit Blick auf die Werte der CDU vertretbar ist.
Es gibt in der SPD viel Zuspruch. Wir hatten gestern schon eine Telefonschalte alle zusammen und viele sind froh, dass wir jetzt was erreicht haben, weil es uns einfach wichtig ist. Wir haben ja mitgekriegt, dass die Leute auch unzufrieden sind, dass da nichts kommt und was ist jetzt wichtig, dass die Grundrente für die Menschen kommt.
Beide Parteien sind mit sich zufrieden, die CSU auch. Das habe ich aber gefühlt schon bei anderen Themen oft gehört und trotzdem ist die Grundspannung in dieser Koalition nicht gewichen. Glauben Sie, dass es diesmal anders sein könnte?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, weil die Grundspannung auf, wie soll man sagen, wirklich strukturelle Probleme zurückgeht, dass beide Parteien auf jeweils ihre Art und Weise zwischen zwei widerstreitenden innerparteilichen Gruppen ein Stück weit zerrieben werden. Und da hätte man im Hinblick auf die Grundrente zu jedem denkbaren Ergebnis kommen können, von überhaupt keine Einigung bis hin zu einem doppelt so hohen Milliardeneinsatz für die Grundrente. Und das hätte in beiden Parteien verschiedene Flügel dann wieder auf den Plan gerufen, die gesagt hätten, so geht das überhaupt nicht. Und deswegen, also das Problem ist, glaube ich, ein strukturelles. Und die Union erlebt jetzt langsam, wie die SPD sich offensichtlich nach den Agenda 2010 Reformen gefühlt hat. Ja, man halt immer mit dem Vorbehalt zu tun, dass man die eigene Klientel verraten würde von einigen innerparteilichen Leuten. Und die SPD ist einen Schritt weiter und ist eigentlich gerade in der Lage, ihr Programm auf eine sehr kluge Art und Weise umzusetzen, wie ich finde, weil diese Einigung beinhaltet eigentlich auch einen Hebel, um zu einer Finanztransaktionssteuer zu kommen. Auch eine ursozialdemokratische Forderung, die man jetzt von hinten durch die Brust ins Auge eigentlich damit reingebracht hat, weil sie zur Finanzierung am Ende essentiell nötig sein wird. Also wie ich finde, unabhängig wie man das inhaltlich beurteilt, aber politikstrategisch ein sehr kluges Geschäft. Aber aufgrund dieser Querelen, die die SPD schon 10 Jahre länger durchmacht als die Union, fällt der innerparteiliche Dank verhältnismäßig verhalten aus.
Ich erinnere mich an die letzte Legislaturperiode, da war ein ähnlich großes Thema der Mindestlohn und der ist dann gekommen. Und auch das war natürlich ein wichtiges sozialpolitisches Instrument. Das hat der SPD am Ende nichts genutzt.
Ganz genau. Und das ist Befürchtung, das wäre meine Vermutung, wie es am Ende wiederkommt. Weil die SPD eben, wie gesagt, schon 10 Jahre innerparteiliche Zerfleischung jetzt durch hat. Und deswegen man einfach, wie soll ich sagen, klingt fast ein bisschen platt, aber man sich fast nichts mehr gönnt so richtig. Und ob das jetzt auch, es gibt ja noch einen anderen Kriegsschauplatz innerhalb der SPD, das offene Führungsrennen, ob das jetzt Olaf Scholz, der das ja eigentlich für sich reklamieren könnte, nutzt, da wage ich tatsächlich, falls Sie das noch fragen wollten, keine Prognose.
Gut, dann haben wir das gleich abgehakt. Aber vielleicht noch eine Prognose dazu, ob diese Einigung jetzt dazu führen kann, dass die Große Koalition noch 2 Jahre durchhält.
Ja, ich glaube, da streiten dann wirklich schlagen zwei Herzen in der Brust der beider Koalitions- oder Partner. Die CSU kann man hier mal rauslassen, die sind gerade verhältnismäßig befriedet. Zum einen eben die Lust am innerparteilichen Zwist, ne? Immer mit in der Union, jetzt auch mit Friedrich Merz in der Hinterhand und in der SPD mit der offenen Führungsfrage. Und zum anderen aber natürlich der bange Blick auf die Umfragewerte, die für Neuwahlen in der Mitte der Legislaturperiode jetzt auch nicht unbedingt Milch- und Honigfluss verheißen. Aber ich würde sagen, der Blick auf die Umfragewerte wäre dann sozusagen das rationale Kalkül, das andere wäre das emotionale Kalkül und wie es so oft ist, welches von beiden sich durchsetzt, sehr unklar. Beides kann seine Plausibilität beanspruchen und ich glaube, da wird es einfach nochmal von externen Ereignissen in den nächsten 2 Jahren abhängen, ob die Ratio sich durchsetzt oder die Emotio, das Gefühlige. Ja.
Herr Koss, wenn wir heute nach Frankreich gucken, um uns das anzuschauen, dann meldet die Pariser Polizei schon einige Festnahmen. Es hat schon einige Ausschreitungen gegeben in Paris. Heute ist der erste Jahrestag der Gelbwesten. Vor einem Jahr ging es los. Es ging los mit Protesten gegen steigende Spritpreise. Es wurde dann sehr schnell zu einer generellen Protestaktion gegen die Wirtschaftspolitik von Emmanuel Macron. Und jetzt ein Jahr später ist es Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Gelbwestenbewegung seit Monaten eigentlich nicht mehr so wirklich zumindest medial vorgekommen ist. Ist diese Geschichte schon auserzählt?
Ich würde jetzt eher mit Tokotronik sagen, jetzt geht wieder alles von vorne los. Also so, wie die Dinge sich darstellen. Das Jahresende ist immer die Zeit des Protests in Frankreich. Sind wir genau da wieder. Die Gelbwestenbewegung war zwar weg, aber der Frust nicht. Und er scheint sich jetzt ja wieder zu manifestieren.
Hm. Sie war weg und jetzt kommt sie wieder zum Jahresende, haben Sie gerade gesagt. Ja. Was hat das für eine Bedeutung tatsächlich, das Jahresende?
Das ist die traditionelle Streik- und Unmutssaison in Frankreich. Man kommt aus diesem Rentrée, aus dem da ja eigentlich für das ganze Land geltenden Urlaub im September zurück, merkt, dass eigentlich alles wieder ist wie vor dem Urlaub, nur kälter. Und dann entlädt sich Unmut. Und das ist, wo wir jetzt sind.
Aber jetzt haben Sie gerade Tokotronic zitiert und gesagt, da kommt noch was. Warum glauben Sie das?
Ich denke, wie gesagt, wenn der Unmut da ist, wenn man diese Protestform jetzt schon letzten Winter eingeübt hat, der Gelbwesten, dann scheint es mir plausibel, jetzt wieder ohne, ich habe natürlich auch keine Kristallkugel, aber scheint es mir plausibel, dass genau diese Proteste sich im kommenden Winter wieder entladen werden auf den Straßen, insbesondere in Paris.
Und glauben Sie auch, dass Präsident Macron das wieder wegmoderieren kann? Das hat er nun tatsächlich sehr erfolgreich im vergangenen Jahr gemacht. Er hat dann einen Bürgerdialog gestartet. Er hat dann auch diese umstrittenen Spritpreiserhöhungen zurückgenommen. Er hat das versucht, so ein bisschen in Watte einzutauchen, um das zu besänftigen.
Da ist jetzt für mich eine wirklich offene Frage. Deswegen will ich auch nicht jetzt hier eine Kompetenz, das beantworten zu können, vortäuschen. Ich kann aber immerhin die Frage stellen, ob das eigentlich auf eine erfolgreiche Strategie Macrons zurückgeht oder einfach auf das Abebben eines Protests innerhalb von in Frankreich relativ typischen, wie ich das schon versucht habe auszuführen, Protestzyklen, die gerne zum Jahresbeginn, da wird es dann nämlich wärmer und der Urlaub kommt dann wieder näher. Ich meine das gar nicht so negativ, aber auf jeden Fall kann man die ganz klar feststellen. Und ich glaube, wenn ich das gleich ergänzen darf, das Problem hinter dem Problem in Frankreich ist im europäischen Vergleich sehr eigenwilliges Politikverständnis. In Frankreich spielt anders als anderswo dieser Gemeinwille, dieser Volonté générale, dieses Gemeinwohl, wie auch immer man das übersetzen will, eine sehr wichtige Rolle. Und man äußert immer die Erwartung, dass Politik im Allgemeinen und der Präsident im Besonderen diesem Gemeinwohl Folge leistet. Das ist eine sehr schwierige, das ist, finde ich, theoretisch einleuchtend, aber praktisch sehr schwierig umzusetzen, ja, weil gerade in einer sich zusehends ausdifferenzierenden Gesellschaft die Frage, was eigentlich dem Gemeinwohl entspricht, zusehends unklar wird. Aber weil das in den Köpfen so eine wichtige Figur ist, versucht man den Präsidenten, der ja auch als solcher in diesem Amt eben dem auch noch viel mehr als eine Regierung aus Parteien verpflichtet ist, ja, darauf zu festzunageln, mit der Konsequenz, dass es zu großem Unmut kommt, der dann aber wieder eher verpufft als praktisch akkommodiert, sagt man dann da im Jargon, also praktisch umgesetzt in irgendeine produktive Form der Partizipation gemünzt wird. Ja. Weil damit geht auch einher, dass man gerne protestiert, aber sehr ungerne sich stetig in Parteien organisiert, die dann eigentlich die Moderatoren des, also so ist es zumindest in vielen anderen europäischen Ländern, die Vorstellung, die dann eigentlich die Moderatoren des Unmuts sein müssten. Da ist die französische Politik dann aber so ein bisschen eine Dame ohne Unterleib.
Und da sind doch aber auch die Gelbwesten schon ein sehr neues Phänomen gewesen, weil sie eben nicht von Gewerkschaften gestützt worden sind, sondern tatsächlich sich aus sich selbst herauskristallisiert haben.
Das stimmt, das spricht dann wieder für diesen Trend eben zur gesellschaftlichen Fragmentierung, dass nicht mal mehr die klassischen Mobilisierungsinstanzen gesellschaftlichen Protests mehr so eine Rolle spielen. Aber die Rolle kann man eben mit sozialen Medien, über die das ja alles losging. Ich glaube, es war wirklich eine Facebook-Seite eines frustrierten Lastwagenfahrers, die irgendwie Frankreich in Wut sinngemäß hieß, auf der das alles initial losging und seinen Lauf nahm. Also das kann man eben, sofern es um die Aufwallung von Unmut geht, ganz gut noch überbrücken. Aber wie gesagt, es fehlen die produktiven Instanzen, die das Ganze dann auch dauerhaft einfangen im Sinne von, was wollen wir jetzt eigentlich ändern? Da steht dann wieder der Präsident, der im Zweifelsfall natürlich die eine oder andere Milliarde irgendwo für ausgibt, aber nicht in der Lage ist, seiner Bevölkerung nachhaltig das Gefühl zu geben, wirklich mit am Tisch zu sitzen. Sagen wir es mal so.
Muss man aber nicht auch bei den Gelbwesten noch festhalten, dass da zum Teil Hunderttausende auf die Straßen gegangen sind, um sehr direkt ihren Unmut zu äußern und dass dann aber auch hier wieder die ganze Bewegung in einer Form gekidnappt worden ist von einigen wenigen Gewaltbereiten, die dann auch sehr lange die Schlagzeilen dominiert haben und dass man vielleicht auch dadurch so ein bisschen die Nähe zu denen verloren hat, weil eigentlich natürlich die Mehrheit der Menschen mit dieser Form des Protests nichts zu tun haben will.
Da finde ich sehr plausibel. Die Vermutung, zu meiner eigenen Überraschung, scheint die sich aber mit der innerfranzösischen Wahrnehmung gar nicht so zu decken. Vielleicht hat das nochmal damit zu tun, dass wir aus dem Ausland darauf schauen. Für uns natürlich die Gewaltexzesse noch eine wichtigere Rolle spielen, als überhaupt erstmal medienwirksames Ereignis. In Frankreich scheinen aber die Wahrnehmung ein bisschen differenzierter zu sein. Eine Mehrheit, ich kann Ihnen jetzt keine Zahl sagen, aber eine Mehrheit hält da die Gelbwestenbewegung für eine gute Sache. Sache. Und eben auch die Umfragewerte von Macron sind selbst für jemanden, der sich in der Mitte seiner Amtszeit befindet, wo es immer schwierig ist, ich glaube unter 30% Zustimmung. Also die sind tatsächlich fatal zum jetzigen Zeitpunkt.
Heute Mittag ist Michael Koss bei uns zu Gast. Er ist Professor für politische Systeme an der Universität Lüneburg. Und Herr Koss, wir hatten ja gestern schon mal telefoniert, um ein bisschen die Themen vorzubesprechen. Und auf ein Thema, auf das Sie sofort angesprungen sind, waren die ganz unterschiedlichen Protestbewegungen, die wir gerade in Südamerika sehen. Also wir haben natürlich momentan Bolivien, ein Thema nach dieser Wahl, die jetzt anscheinend wohl manipuliert gewesen ist. Der Präsident Morales ist nach Mexiko gegangen. Wir sieht sich aber immer noch als Präsident. Wir haben Chile, das so lange als Musterland, zumindest aus europäischer Sicht, galt. Aber auch dort große Proteste, die seit Wochen andauern. Wir haben natürlich den Konflikt in Brasilien mit dem rechten Präsidenten Bolsonaro. Wir haben Venezuela, wir haben Kolumbien. Ganz viele verschiedene Länder. Aber mit ihnen einhergeht, dass es große soziale Unruhen gibt. Warum war Ihnen das für sich auch so wichtig, dass wir das heute einmal besprechen?
Ich sollte vielleicht vorab sagen, dass ich alles andere als ein Südamerika-Experte bin, aber mich eben durch die Beschäftigung auch mit vermeintlich etablierten westeuropäischen Demokratien immer mehr mit der Demokratiefrage beschäftige. Und das ist so ein bisschen, was wir da sehen, für mich ein Blick in den Worst Case der zukünftigen Entwicklung eben. Die wirkt die über eine sporadische Unzufriedenheit hinausgehende Infragestellung von demokratischen Institutionen. Und das ist ja der gemeinsame Nenner zwischen allem, was Sie gerade aufgezählt haben.
Und wenn Sie sagen, das ist für Sie Worst Case, das heißt, das wäre für Sie auch etwas, was übertragbar wäre in irgendeiner Form?
Natürlich haben wir es mit den Unzufriedenheiten, mit den Ressentiments, die wir in Westeuropa, wir haben ja jetzt auch über Frankreich schon gesprochen, in Deutschland werden die auch durchaus ventiliert, da haben wir es da auch mit Dingen zu tun, die jetzt nicht nur mit konkreten Regierungen, sondern auch mit dem Modus der Bestellung von Regierungen und insbesondere auch mit dem mit der Art, wie man ein Demos, eine Bevölkerung eigentlich erfasst, ja, wer da dazugehören darf und wer nicht. Ja, damit haben wir das zu tun und das sind Fragen, die an Demokratie im Allgemeinen und demokratische Freiheitsrechte im Besonderen direkt anknüpfen. Und je restriktiver ich mir vorstelle, wie ein deutsches Volk, sage ich mal, auszusehen hat und wie sehr ich mir einen starken Mann, das ist ja meistens doch ein Mann, an der Spitze wünsche, desto weniger würde ich jetzt sagen, ist das mit Demokratie kompatibel und desto eher geht das genau in die Richtung, in der wir überhaupt keine Frage in Südamerika schon wesentlich weiter vorangeschritten sind.
Und da ist es dann egal, ob es ein eher linker Präsident wie Evo Morales in Bolivien ist oder ein eher marktliberaler wie in Chile, Piñera, oder ein rechter wie in Brasilien?
Also aus der Demokratieperspektive ja, würde ich sagen. Da der Demokratie ist es relativ egal, ob sie von links oder rechts unter Druck gerät. Natürlich macht das ansonsten noch gewisse Unterschiede, aber meistens ist es auch für um jetzt mal so einen Allgemeinplatz zu benutzen, die einfachen Leute am Ende, die Geringverdiener, von denen war ja auch schon die Rede, auch relativ egal, weil die bleiben nämlich genau das, Geringverdiener. Und in Südamerika wesentlich mehr als in Europa leiden halt darunter, dass staatliche Institutionen kaum handlungsfähig sind, dass Umverteilung nicht funktioniert, dass Schule, Bildung im Allgemeinen und eben auch Daseinsvorsorge, Krankenhäuser chronisch und massiv unterfinanziert sind.
Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, da in Südamerika, gibt es da ein Land, wo Sie gerade sagen, da geht Ihr Augenmerk gerade besonders hin?
Also ich finde, aus, wie gesagt, meiner Perspektive jetzt Chile am spannendsten, weil Chile immer so ein bisschen das Land mit der stabilsten, nach meiner Lesart, Demokratie in Südamerika war. Und weil man da jetzt auch interessanterweise, was daraus wird, wird sich weisen, aber man hat da jetzt, ist auch ein Schritt auf eine konstruktive Art und Weise weitergekommen, weil da gibt es jetzt ja einen Kompromiss aller Parteien, außer von zwei Splitterparteien, eine Verfassungsreform zu machen, die zumindest vom Ansatz her wesentlich weitreichender wohl ist, als dass die Mitte-Rechts-Regierung, die gerade haben, sich vorgestellt hätte. Ob das am Ende noch verwässert, kassiert wird oder gar nicht auf den Weg kommt, ist unklar, aber zumindest geht man da nach meinem Dafürhalten am konstruktivsten mit den allgegenwärtigen Problemen um.
Chile ist ja tatsächlich noch, da sind ja noch super viele Verfassungselemente aus der Pinochet-Zeit tatsächlich.
Genau, und die sollen jetzt eben sukzessive kassiert werden, die halt oftmals nicht mehr angewendet wurden, aber eben immer noch als Rückzugsbastion für autoritäre Neigungen, sage ich mal, gedient haben. Und wenn an die Hand gelegt wird, dann ist man eben, finde ich, wirklich auf einer sehr konstruktiven Art und Weise dabei, mal an dem Problem zu rühren. Was das am Ende bedeutet, ist unklar, aber oft ist es ja sehr wichtig, und das meine ich nicht despektierlich, Leute einzubinden, ja, das ist auch, was in Frankreich oft ein Problem ist. Und dazu sehe ich zumindest mal einen Lichtschein am Horizont in Chile, dass man da hinkommt.
Herr Koss, für Berlin und das Berliner Umland war in dieser Woche folgende Ankündigung eine große Nachricht.
I actually have an announcement that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area. We're also going to create an engineering and design center in Berlin, because I think Berlin has some of the best art in the world.
Elon Musk, der Milliardär aus den Vereinigten Staaten, der Mann hinter dem Elektroautobauer Tesla, will groß in Deutschland investieren, will einmal in Brandenburg eine große Fabrik bauen und eben auch hier in Berlin, wie gerade angekündigt, will er groß investieren, um über die Zukunft des Verkehrs nachzudenken. Ist das eigentlich eine gute Nachricht für den Automobilstandort Deutschland? Da kommt jemand von außen, vermeintlich, noch ist ja nichts gebaut, und bringt frischen Wind?
Würde ich noch einmal mit Jein antworten wollen, mit Ihrer Erlaubnis. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, kann die Region Berlin, Brandenburg neue Arbeitsplätze durchaus vertragen. In einem Industriezweig, der ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zukunft hat. Ja. Und nein, natürlich ist das eine Kampfansage an einen anderen sehr wichtigen Industriezweig in Deutschland, nämlich die traditionelle Autoindustrie. Und vor allen Dingen wird das, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Rücken sehr, sehr hoher Subventionen erkauft und sollte sich dann erstmal amortisieren, was nach meinem Wissen die bisherigen Gigafactories von Tesla nicht haben. Ja, die kann man mit einem Körnchen Salz als Investitionsruinen bezeichnen. Und vor dem Hintergrund verwirrt mich dann der Jubel in der Politik über diese Entscheidung eines nicht von autokratischen Tendenzen völlig freien Milliardärs.
Sie haben gerade schon die Reaktion angesprochen. Hier ist nochmal eine zum Nachhören von Ramona Popp. Das ist die Wirtschaftssenatorin hier in Berlin.
Ich freue mich natürlich wahnsinnig über die Nachricht. Ich habe einen Brief an Elon Musk geschrieben und für Berlin, für die Region Berlin-Brandenburg geworben. Und ich kann nur sagen, das hat sich ausgezahlt. Das war eine wirklich großartige Nachricht für die gesamte Region Berlin und Brandenburg heute.
Und Sie sind da tatsächlich eher skeptisch, haben auch gerade mal über Musk gesprochen. Der ist ja auch eine sehr schillernde Figur, wenn man es nett sagt, sehr streitbar, wenn man jetzt ein bisschen kritischer sein will.
Also wie er jetzt seine Persönlichkeitsprofil, muss ich vielleicht ein Stück weit zurückrudern und sagen, das hat natürlich für diese ganze Sache eine nachrangige Bedeutung. Wichtiger ist eher, wie wird das umgesetzt in zum Beispiel in einer betrieblichen Mitbestimmung in Fabriken von Tesla. Da würde ich sagen, nach deutschen Standards ist da Luft nach oben. Ja? Und das spielt ja nun auch eine gewisse Rolle. Und höhlen wir hier wieder unsere Standards aus, die in der Autoindustrie, würde ich sagen, sehr gut umgesetzt sind, in der klassischen sehr gut umgesetzt sind. Das sind tatsächlich Vorreiter der innerbetrieblichen Mitbestimmung und das hat diesen Betrieben ja auch nur wirklich nicht geschadet. Wer passt sich da wem an? Vielleicht bin ich jetzt zu skeptisch eingestellt, aber da habe ich so meine Vermutung, wenn ich eben halt schon diese Vorschusslorbeeren und den Jubel aus der Politik höre, dass man da durchaus kompromissbereit ist, den Teslaschen Vorstellungen gegenüber. Und das hielte ich tatsächlich sehr, sehr kritisch.
Das heißt, Sie sehen da auch so eine Art Systemfrage. Auf der einen Seite, die, wie Sie es auch gesagt haben, die traditionellen Autobauer mit den großen gewerkschaftlichen Strukturen und dann natürlich dieses eine Paradebeispiel der New Economy.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will das nicht vorschnell entscheiden, aber da muss sich einer dem anderen anpassen. Es gibt Gründe für beide, aber alleine diese Art des Buhlens, Frau Popp schreibt einen Brief an Herrn Musk, kann sie machen. Zu glauben, dass er deswegen sich für Berlin entscheidet, ist eigenwillig, sagen wir es so. Aber daraus spricht für mich schon viel Opferbereitschaft. Und ob ein Land wie Deutschland da nicht eigentlich sich ein Danaher-Geschenk einhandelt, ja, wenn es so vorschnell auf solche Offerten reagiert und dafür möglicherweise, ich möchte das extra nochmal unter Vorbehalt stellen, ja, bereit ist, auf Standards zu verzichten, da sehe ich den Mehrwert nicht, wenn ich mittel- oder langfristig denke.
Und wäre es ein Mehrwert zu sagen, vielleicht wird die deutsche Automobilindustrie auch nur so gerettet für Konkurrenz von außen, weil der Eindruck, den kann man ja schon sehr schnell haben, die deutsche Automobilindustrie hatte sich mit ihren Jahren, mit ihren guten Jahren auch irgendwann mit sich selber bequem gemacht. Also die Fortschritte kommen gerade nicht mutmaßlich von den deutschen Autobauern.
Um etwas zugespitzt hier alles aus der Sendung nochmal zu verquirlen, da sind wir ein bisschen auch wieder bei den Volksparteien. Ne? Die waren halt Platzhirsche und da fällt es einem aus, sage ich mal, strukturellen Gründen dann auch irgendwann schwer, so diese Flexibilität an den Tag zu legen. Gerade weil man ja eigentlich überall in diesem Kapillarsystem der Gesellschaft oder jetzt, wo reden wir über die Wirtschaft, seine Fühler drin hatte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dieser Ansiedlung der Fabrik bedarf, weil ob sie in Mexiko, Frankreich oder eben in Brandenburg steht, die Batterien werden produziert werden, die Autos machen deutschen Autobauern, klassischen Autobauern Konkurrenz und auf diese Konkurrenz müssen sie reagieren. Ja? Also wenn sie dazu in der Lage sind, dann schaffen sie das unabhängig von der Investitionsentscheidung und wenn das nicht der Fall ist, was ich im Übrigen wirklich nicht beurteilen kann, da bitte ich jetzt als Politikwissenschaftler um Nachsicht, dann schaffen sie es auch nicht, wenn die Fabrik in Sindelfingen quasi vor der Haustür von Mercedes nur stünde oder in Wolfsburg oder ne, wo auch immer.
Herr Koss, Sie wollten noch über ein Thema sprechen, was auch in dieser Woche wichtig gewesen ist. Dann wollen wir das jetzt auch gerne noch tun. Neil Young ist in dieser Woche 74 geworden.
Wir sprechen doch darüber. Ich bin begeistert. Ja, er ist es. Ja, in der Tat.
Das ist für Sie ein großes Thema?
Ja, also groß. Auf jeden Fall ist Neil Young für mich als jemand, der sich jetzt für Populärmusik interessiert, ein großes Thema. Ja, ich denke schon, er ist ein bisschen das Rückenmark des Gitarrenrock. Er war dabei. Er hat es mit erfunden und er ist immer noch da. Und was man vielleicht noch sagen sollte, das ist nicht mal sein Hauptverdienst. Manche werden ja nur gefeiert, weil sie einfach noch da sind. Aber er kann es auch noch. Musikalisch, denke ich, sein aktuelles Album auch ein Grund zu feiern, unabhängig von seinem Geburtstag, ja.
Also auch das gehört zu dieser Woche und die haben wir zusammen hier sortiert in der letzten Stunde. Herr Koss, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.